Das Thema heute ist gesagt worden, es ist ein sehr ernstes Thema. Ein sehr ernstes, wirklich. Aber lasst uns dieses Thema sehen, hören. Wir wollen uns diesem Thema stellen. Denn auf dem Hintergrund dieses Ernstes leuchtet ja umso heller das Evangelium. Die gute, frohmachende Botschaft unseres Gottes. Lassen wir unseren Herrn Jesus zu unseren Herzen reden. Eine ernste Mahnung und Gottes großes Aber. Ich lese uns 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn wir dieses Wort hören, dann könnten wir sagen, es gibt grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen und jeder Mensch, der lebt oder der gelebt hat, gehört in eine dieser beiden Gruppen, nämlich Gerechte und Ungerechte. Und wenn man die Leute fragen würde, wer ist denn gerecht und wer ist ungerecht, dann wäre oft die Antwort, Gerechte, das sind die, die viel Gutes reden und viel Gutes tun und Wahrheit sagen. Ungerechte sind die, die viel Böses reden und Böses tun. Das ist so das allgemeine Denken. Aber diese Antwort ist nur halb richtig und darum ganz falsch. Ja, es stimmt. Die Werke der Ungerechten, die werden hier genannt, die werden aufgezählt. Ich habe es ja gerade vorgelesen. Man erkennt sie an ihren Werken, an ihrer Frucht, was aus ihrem Leben herauskommt, was rüberkommt aus einem Menschenleben. Die Frucht des Lebens. Wobei diese Aufzählung hier nicht vollständig ist. An anderen Stellen der Bibel, da werden in diesem Zusammenhang, man nennt das ja die sogenannten Lasterkataloge, da werden noch andere Dinge genannt. Da wird zum Beispiel genannt in Offenbarung 22, am Ende unserer Bibel, letzte beide Kapitel, Ausblick auf den ewigen, herrlichen Zustand Gott und Mensch zusammen. Aber dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die wird noch einmal bezeichnet, draußen sind. Und da gibt es zum Beispiel noch die Zauberer, der gesamte Bereich Esoterik, Okkultismus, Aberglaube und so weiter. Und was auch sehr wichtig ist, alle Lügner. Was haben wir für eine Lügenzeit heute? Alle Lügner draußen, nicht dabei in Gottes Herrlichkeit. Auch Römer 1, im ersten Kapitel des Römerbriefes, da werden auch noch Dinge genannt, den Eltern ungehorsam, neidisch und so weiter. Also man kann es nochmal nachlesen. Die Aufzählung hier ist nicht vollständig, aber was hier steht, das ist schon für sich ganz viel und gewaltig. Wer ist also gerecht? Wer viel redet und Gutes tut und Gutes redet? Nein, obwohl das dazugehört. Die Antwort ist, gar niemand ist gerecht. Warum? Weil jeder von uns solche Dinge, die hier im Wort Gottes aufgelistet sind, auch in seinem Leben hat. Nicht einer ist vor Gott gerecht. Natürlich hat nicht jeder jede Sache, die hier genannt wird, ist klar. Aber es gibt niemand, auch unter uns, der sagen könnte, ich habe davon gar nichts in meinem Leben. Überhaupt nie etwas von diesen Dingen in meinem Leben. So ist das mit dem lebendigen Gott, mit der Gerechtigkeit. Gerecht werden wir nur durch Jesus Christus, allein durch ihn, aber dazu komme ich später. Zunächst muss hier eine ganz klare Warnung ausgesprochen werden. Und zwar nicht nur an Menschen, die im Unglauben sind, die also noch keine Christen sind, sondern auch an uns. Paulus beginnt diesen Gedanken mit, irrt euch nicht, oder auch, man könnte wörtlich sagen, lasst euch nicht vom Weg abführen, nämlich vom Weg der gehorsamen Nachfolge Jesu. Auch ein Christ kann wieder abkommen vom Weg des Heils, wenn er den Weg der Sünde betritt, Unrecht wieder abtut, sich nicht mehr korrigieren lässt und strafen lässt von Gottes Wort und Gottes Geist, wenn er nicht mehr hören will auf Ermahnungen der Geschwister, kann er wieder unter die Herrschaft des Bösen kommen. Und ich möchte heute versuchen, es für beide zu sagen, wenn Gott Gnade gibt. Für die, und ich kenne ja nicht alle hier, die wir hier zusammen sind, die vielleicht noch nicht den letzten Schritt der Hingabe an Jesus vollzogen haben, aber auch für die, die das schon haben, beziehungsweise schon Jahre oder Jahrzehnte im Glauben mit Jesus verbunden sind. Schauen wir uns die Dinge näher an. Da werden genannt Unzüchtige und Ehebrecher. Und da fällt auf, es wird genau differenziert sogar hier. Also wenn zwei Unverheiratete miteinander Geschlechtsverkehr haben, dann ist das ja kein Ehebruch. Ich kann nur etwas brechen, was vorher bestanden hat oder was im Moment besteht. Dann ist das Unzucht. Wenn einer der beiden verheiratet ist oder wenn zwei Menschen Beischlaf haben und sie sind nicht miteinander verheiratet, aber sie sind verheiratet oder waren verheiratet mit anderen, dann ist das Ehebruch. Wir sehen, wie genau Gottes Wort hier auflistet. Und jetzt sage ich uns etwas, das gehört jetzt hierher. Auch wenn das heute für viele klingen mag, wie etwas aus grauen Vorzeiten oder wie einer von einem anderen Stern. Jeder Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau außerhalb der Ehe, vorher, nebenher oder auch ohne Ehe, ist nicht recht vor Gott. Und was nicht recht vor Gott ist, ist Sünde. Da werde ich schuldig. Ich sage gleich dazu, es gibt die Vergebung. Aber ich möchte deutlich sagen, auch wenn wir jetzt mit Jesus unterwegs sind, wenn das vielleicht in unserem Leben so war, vielleicht jetzt auch miteinander verheiratet sind, aber es vor der Ehe schon gewesen, macht ganz klare Sache mit dem Herrn. Bekennt das nochmal, vielleicht auch im Beisein eines Bruders, Schwester, deines Vertrauens, dass da ganz, wie man so schön sagt, rein Schiff ist, dass da wirklich absolut drüber die Vergebung ist. Stellen wir uns Gottes Wort und Gottes Willen, auch in diesem Bereich. Die gleiche, ganz genaue Differenzierung, bis in Einzelheiten hinein, beim Nächsten. Weichlinge und Knabenschänder. Worum geht es hier? Um praktizierte Homosexualität, liebe Geschwister. Wir hatten vor Jahren in Chemnitz, damals im Landesverband, einen Bruder da vom Weißen Kreuz. Der hat fast einen ganzen Tag lang über das Thema Homosexualität referiert. Und er hat das nochmal so besonders hervorgehoben, diese genaue Differenzierung. Hier werden nämlich die beiden Pole einer homophilen Beziehung aufgezeigt. Es gibt ja auch in einer solchen Beziehung einen mehr dominanten Teil und ich will mal sagen, einen mehr sich unterordnenden Teil. Also Knabenschänder steht hier für den dominanten Teil und Weichlinge für den anderen Teil. Natürlich kann sich das auch erweitert, Knabenschänder, auf Kinder beziehen. Und auch hier Sie werden nicht dabei sein im Reich Gottes, in Gottes Herrlichkeit. Und wer nicht in Gottes Herrlichkeit dabei ist, ihr Lieben, wo ist der denn? Wer nicht in den Himmel kommt, der kommt in die Hölle. Das ist kein mittelalterliches Schauermärchen. Das ist eine Tatsache. Lest bitte die Evangelien, wie oft der Herr Jesus von der Hölle spricht. Er kennt ja diesen Ort. Er weiß, wie furchtbar das ist, wenn ein Mensch dort einmal landen muss. Es gibt kein Zwischending. Es gibt auch kein Fegefeuer, wo wir vielleicht ein paar hundert Jahre noch was abbüßen müssen und dann kommen wir doch noch in den Himmel. Davon spricht Gottes Wort nicht. Das ist Irrlehre. Es gibt nur zwei Orte, an denen sich ein Mensch, also an einem der beiden, sich ein Mensch nach seinem Sterben wiederfindet. Himmel und Hölle, Reich Gottes und ewige Verdammnis. Und allein der Herr Jesus entscheidet, an welchem Ort ein Mensch seine Ewigkeit zubringt. Denn es ist ihm vom Vater das Gericht übergeben. Das will man weithin nicht mehr wahrhaben. Und das ist ganz furchtbar, dass das so ist. Denn damit betrügt man sich selber und andere. Es ist die Wahrheit, weil Gottes Wort die Wahrheit ist. Natürlich, ich sage, es erweitert auch etwas bei Weichlingen, da muss man sicher auch denken an Menschen, die ganz allgemein ein ausschweifendes Genussleben führen und sich damit selber zerstören. Weiter werden genannt Götzendiener. Hier geht es nicht nur um irgendwelche Statuen, obwohl das heute auch wieder aktuell ist. Und ich schließe mich mal dem Olaf Latzel an, der das so deutlich gesagt hat. Pfarrer Olaf Latzel werden etliche auch etwas damit anfangen können. Er sagt, Buddha-Figuren gehören nicht in die Häuser, Wohnungen der Gläubigen. Jawohl, so ist das. Da muss man ganz klar machen. Klar Schiff hier. Das gehört da nicht rein. Auch wenn es einem vielleicht, ich weiß nicht wem, aber wenn es einem gefällt, so ein Ding dahin zu stellen. Aber es gehört da nicht rein. Weil da sind Dinge dahinter, eine ganze Religion, eine ganze finstere Religion steht dahinter. Fragt einmal Geschwister, die da drin waren. Na, außen sieht das alles so human und schön aus. Aber fragt einmal Geschwister, die dort in dieser Religion verhaftet waren. Gemeint, natürlich gibt es auch wieder andere Sachen, ne? Esoterisches Zeug, irgendwelche Amulette oder Glücksbringer aller Art, magische Steinchen, magische Kettchen, sogenannte Schutzengel und vieles andere mehr. Sollten Gotteskinder so etwas bei sich zu Hause haben, vertraut es schnellstens und getrost der grauen Tonne an. Du sagst vielleicht, nein, solches Zeug habe ich nicht. Martin Luther hat ganz richtig gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Also was wirklich an erster Stelle steht im Leben. Das kann immer noch eine Ideologie sein, auch eine neue, zum Beispiel die Klimaideologie, wobei man da auch sagen kann, das wird schon zur Religion langsam, der Klimawahn. Das kann aber natürlich bei vielen auch Geld und Besitz sein, Karriere und Macht streben. Sogar ein Hobby kann das sein. Der Sport kann das sein. Hier muss ich mich selber prüfen. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Luthers Erklärung so treffend, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und wieder so furchtbar, die Götzendiener werden das Reich Gottes nicht ererben. Diebe und Habsüchtige, hier geht es also auch um Geld und Besitz, Menschen, die das Eigentum anderer nicht achten, die andere ausbeuten, übervorteilen, die Sucht nach Haben, immer mehr haben wollen, nicht genug kriegen können. Trunkenbolle. Wir wissen ja, wir haben ja auch Experten hier unter uns, trocken sein allein genügt nicht. Also nicht mehr trinken müssen, gerettet sein, ein Eigentum von Jesus zu sein, das ist es. Manchmal fehlt das noch, obwohl es ganz viele aufrichtige Seelen gibt, die kämpfen, die auch wieder rückfällig werden, aber die mit Jesus leben. Ich muss die Aufzählung noch beenden. Lästerer, Menschen, die mit verleumderischen, boshaften Worten andere treffen wollen, andere verletzen wollen. Üble Nachrede ist eine schlimme Sünde, ihr Lieben. Schließlich Räuber, Menschen, die anderen mit Gewalt Unrecht tun, rücksichtslos ihr eigenes suchen. Und ich sagte es vorhin schon, die Aufzählung kann erweitert werden über diese Dinge. Und für sie alle gilt, es ist das Schreckliche, draußen in Ewigkeit, Hölle, Verdammnis, ewige Qual. Wie ernst ist diese Wahrheit? Wer in Sünde lebt, dient einem anderen Herrn. Er gehört unter die Herrschaft Satans, aber niemand kann zwei Herren dienen. Satans Dienst und Christus Dienst schließen einander aus. Bitte lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen, wie man das so sagt. Da kann man gar nicht lange, sehr lange nachdenken. Das hält man gar nicht aus. Das wünschte man niemandem. Das wünschte ich nicht dem ärgsten Menschen, der je hier gelebt hat auf Erden. Aber Gott sei Dank, es geht nicht um mein Wünschen. Gott ist absolut gerecht. Findest du dich irgendwo wieder in dieser Aufzählung? Ich finde mich wieder. Paulus sagt den Korinthern, und solche sind etliche von euch gewesen. Korinth war eine Hafenstadt mit allem, was dazugehört. An Kneipen, Bordellen, Spielhallen, Dieben, Räubern, Betrügern, damals auch Götzentempel mit Tempelprostituierten. Wenn man zu einer solchen Prostituierten ging, dann hatte man Gemeinschaft mit dem Götzengott, der in diesem Tempel oder Göttin in diesem Tempel verehrt wurde. Und da waren Geschwister in der Gemeinde in Korinth. Die hatten voll in diesen Dingen gelebt. Aber ihr Lieben, jetzt kommt das große Aber. Das große Aber Gottes. So habe ich es ja auch im Thema für die Predigt formuliert. Das ist übrigens oft in der Bibel so. Da wird eine Tatsache beschrieben und dann kommt ein Aber. Und bei diesem Aber verändert sich die Situation vollkommen, total. Alles ist anders. Und zwar im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Ich will einmal ein Beispiel sagen für im negativen Sinne. Manche werden es kennen, die Geschichte von David und Bathseba. David, der König in Israel, die Armee ist im Krieg, er ist zu Hause. An einem Abend ergeht sich David auf dem Dach, Flachdach waren das alles, und er sieht eine sehr hübsche Frau sich baden. Er erkundigt sich, das ist die Ehefrau von Uriah, wahrscheinlich ein Offizier dort auch der Armee. Der ist an der Front. David lässt Bathseba holen und schläft mit ihr. Kurz danach erhält er die Nachricht von ihr, ich bin schwanger. Und da hat David einen Plan. Er lässt Uriah kommen zur Berichterstattung und er ermuntert ihn, ist ja eigentlich normalerweise nichts Besonderes dabei, er ermuntert ihn dann mit seiner Frau, wenn er schon einmal da ist, zu schlafen, einmal bei seiner Frau zu sein. Zweimal versucht es David. Aber es klappt nicht. Uriah geht nicht zu seiner Frau. Er sagt, die Lade Gottes und Israel und Juda halten sich in Hütten auf und mein Herr Joab, das ist der Heerführer gewesen, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Ja, und dann gibt David einen Brief mit an Joab. Man soll Uriah so an vorderster Stelle kämpfen lassen und sich dann von ihm zurückziehen, dass er sterben muss. Und es klappt. Es funktioniert. Jetzt ist Uriah tot. Jetzt ist Bathseba Witwe. David hat treue Leute, die schweigen. Und das Kind, das ist natürlich von dem Uriah, der war ja mal da gewesen. Und nun kann er sie dann auch heiraten, der David. Scheinbar alles in Butter. Und dann auf einmal kommt Gottes großes Aber. und bringt David in akute Lebensgefahr. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Völlig veränderte Situation. Aber ohne den Versuch der Rettung gibt Gott niemand auf. Gott schickt einen Propheten namens Nathan zu David. Ich kann das nicht im Einzelnen erzählen, wer es mal zu Hause nachlesen will. 2. Samuel Buch, Kapitel 11 und 12. Dieser Nathan erzählt eine Geschichte von einem ganz bösen Mann. Und David sagt, dieser Mann muss sterben. Und Nathan sagt ihm im Namen und Auftrag des Herrn, du bist der Mann. Und hält ihm die Sache mit Bathseba vor. Und da reagiert David. Und da sehen wir etwas trotz der Schwäche und Versagen dieses Mannes, dass er dennoch ein Mann war nach dem Herzen Gottes. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ohne Wenn und Aber, ohne die Sache versuchen, schön zu reden oder abzuschwächen. Nein, knallhart, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und so darf ihm dann Nathan sagen, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Es muss uns klar sein, David wäre entweder augenblicklich oder kurz später aufgrund dieser schlimmen Sünde gestorben. Gott hätte ihn gerichtet. Gott hätte das Königtum von ihm weggenommen, so wie er es von seinem Vorgänger Saul weggenommen hatte. Aber David reagiert einzig richtig. Wie ist es hier? Wir kommen zurück, 1. Korinther 6. Hier ist es genau umgekehrt. Wir lesen im Vers 11, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Die Korinther hatten sich von Jesus retten lassen. Gott selber hatte ihr Leben total verändert. Und weißt du, dieses Aber, das bietet Gott auch heute noch jedem Menschen an. Er will reinwaschen. Er will deine Sünden abwaschen. Er will dich heiligen. Er will dich zu einem Menschen Gottes machen. Er will dich rechtfertigen. Das heißt, so gerecht machen, dass du vor dem absolut heiligen und gerechten Gott bestehen kannst. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil Jesus Christus, als er am Kreuz starb, ein vollkommenes Opfer für dich gebracht hat. Und wer ihn anspricht, wer im Glauben sich an ihn wendet und ihm die Schuld und Sünde seines Lebens bekennt, ihn um Vergebung bittet und ihn annimmt als Herrn und Gott, empfängt augenblicklich Vergebung und wird augenblicklich reingemacht durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Wenn wir hinterher den Abendmahl feiern, gedenken wir ja in besonderer Weise auch daran. Das haben die Korinther erlebt. Das haben die gläubigen Menschen in 2 Jahrtausenden, seit es Gemeinde Jesu gibt, erlebt. Das kannst du heute erleben. Die Bibel nennt es Bekehrung. In dem Augenblick, wo sich ein Mensch bekehrt, fängt er volle Vergebung. Völlig rein, so rein, als ob ich nie eine Sünde getan hätte vor Gott. Wobei die Folgen der Sünde für dieses Leben nicht immer verschwunden sind. Auch bei David war es nicht so. Ne? Das Kind, das im Ehebruch gezeugt war, musste sterben. Aber er hatte von Gott volle Vergebung. Und so ist es auch bei uns. Volle Vergebung, völlig gereinigt. Das fassen wir nie bis ins Letzte. Wie wunderbar Gott ist. Aber das müssen wir auch nicht. Du musst es nur glauben und annehmen. Und dann hast du es. Dann hast du mit Hölle in Ewigkeit nichts mehr zu tun. Der Himmel ist dein Zuhause. Die ewige Herrlichkeit Gottes. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Jesus heilt, Jesus macht gerecht, macht neu. Das ist die einzige Chance, die frohe Botschaft für Sünder wie du und ich, für jeden Menschen. Hast du es ergriffen? Ich durfte es ergreifen als Jugendlicher in meinem Leben. Du bist heute gerufen, wenn du es noch nicht wirklich ergriffen hast, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast. Mach's fest. Such dir einen gläubigen Menschen deines Vertrauens, der das nochmal dir im Namen Jesu zusprechen kann. Mach's fest mit Jesus, damit da gar keine Unklarheiten mehr sind an dieser Stelle. Aber es ist noch mehr, viel mehr zu sagen natürlich. Mit Jesus geht es ja erst los, das neue Leben. Wenn Paulus hier schreibt, ihr seid das gewesen, aber ihr seid jetzt gerecht gemacht vor Gott, dann heißt es ja, sie waren das jetzt nicht mehr. Sie lebten nicht mehr in diesen Dingen. Sie lebten nicht mehr so, durch die Kraft Gottes waren sie davon frei geworden. Sie mussten nicht mehr so leben wie vorher und sie wollten auch nicht mehr so leben. Denn diese Dinge zerstören systematisch ein Menschenleben. Sie wollten ein Leben führen, das nach Gott fragt. Und sie waren jetzt glücklich. Obwohl, wer die Korintherbriefe kennt, beiden Korintherbriefe im Neuen Testament, obwohl wir sehen, dass da noch manches an Gewohnheiten aus dem alten Leben, aus dem alten Vorleben mit hinübergekommen ist, auch in die Gemeinde hinein. Da gab es manche Missstände. Aber trotzdem, 1. Korinther 1, Vers 1, geheiligt, Heilige, sie waren es, auch wenn so viel Menschelei in dieser Gemeinde aus dem alten Leben noch da war. Gibt es das heute nicht mehr? Ihr Lieben, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das kannst du heute genau so erfahren. Ich würde ja auch nicht hier stehen, wenn ich euch nur irgendwelche Geschichten aus der Zeit des Römischen Reiches erzählen müsste. Das ist Leben auch heute. Jesus gibt die Kraft und den Willen für ein neues Leben, das nach Gott fragt. Sag ihm deine Süchte oder Bindungen. Nichts beschönigen, nichts verharmlosen. Ja, es ist sowieso sinnlos. Er weiß es ja sowieso, aber sprich es aus. Und dann, wie es so schön formuliert wird, leg dich Jesus auf den Altar. Das heißt, befiehl dich an, nach Geist, Seele und Leib, dein ganzer Mensch, was du bist, was du hast, deine Persönlichkeit. Sag, Herr Jesus, hier hast du mich. Du kannst über mich verfügen. Ich gehöre dir. Heile du mich von allen Sünden, von den Süchten oder Bindungen vielleicht, die mich beherrscht haben, von den dämonischen Mächten vielleicht, denen ich bisher gedient habe, von meinen egoistischen Machenschaften, von der Geldliebe, vom Stolz, vom Hochmut oder was es auch sei. Du sollst mich von nun an leiten durch dein Wort, die Bibel, und durch deinen Heiligen Geist, der mir die Bibel aufschließt. Bleib dran an Jesus, leb mit ihm, leb mit der Bibel im Gebet und in der Gemeinde der Kinder Gottes. Am Anfang sagte ich aber, dass dieses Wort auch eine ernste Mahnung und Warnung für uns Gotteskinder ist. Wer nicht frei ist von diesen Sünden, wer vielleicht wieder hineingerutscht ist, weil er nicht wachsam war und die Gemeinschaft mit Jesus immer mehr vernachlässigt hat, weil er vielleicht auch, wie ich schon sagte, die Ermahnung oder die Fragen der Geschwister ignoriert hat, der ist auch gefährdet. Auch für den gilt umkehren, Buße tun, sich dem Herrn neu weihen, neu hingeben und absolut brechen mit sündhaften Dingen, wenn sie noch im Leben da sind und praktiziert werden. Es geht hier nicht um einen Fall, um ein einmaliges Versagen. Das darf ich bekennen, da habe ich Vergebung. Aber hier geht es mehr in diesem Wort um Dinge, die sozusagen mein Leben prägen, die mich kontinuierlich irgendwie begleiten, die ich kontinuierlich lebe. Wir versagen, ja, leider. Und dann dürfen wir wiederkommen und dürfen sagen, Herr, vergib, in tiefer Reue und Buße und in Beschämung, wenn das passiert ist, es muss nicht, aber wenn wir nicht wachsam waren, dann haben wir die Vergebung. Aber wer in diesen Dingen permanent lebt, ist höchst gefährdet, wenn er sich nicht warnen lässt und nicht umkehrt. Ich will nochmal intensiv zusammenfassen. Und ich tue das nicht nur für uns hier, sondern ich denke jetzt auch an diejenigen, ich nehme an, dass mitgeschnitten wird hier, die Predigt. Es gibt immer so eine Jahres-CD bei euch, ne? DVD, MP3, so eine Jahresplatte. Die das vielleicht, wenn es Gott führt, auch mal über diese Jahres-MP3-Platte hören. Gott möge es führen, dass es Menschen, die nach Heil und Wahrheit fragen und suchen, auch hören und es mit benutzen, um sie zu retten. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Gott sagt uns in seinem Wort klar, dass Menschen, die diese Dinge haben und tun in ihrem Leben und keine Vergebung haben durch Jesus, einmal ausgeschlossen sind von Gottes ewiger Herrlichkeit und in äußerster Finsternis leben. Die existieren ja weiter. Und hier sind mir zwei Dinge auch in Bezug auf unsere Zeit, was Herr Thomas schon in der Einleitung mit erwähnt hat, wichtig. Zunächst für uns als Einzelne. Lassen wir uns nicht betrügen und verführen vom Zeitgeist heute. Diese Dinge sind böse. Und wenn die ganze Welt es anders sagt, diese Dinge sind weder eine Schöpfungsvariante Gottes, noch ein Kavaliersdelikt oder eine kleine Schwäche, für die ich nichts kann, weil ich nun mal so bin. Hört bitte ja auch nicht auf sogenannte Christen, die Dinge, die hier genannt sind, verharmlosen oder umdeuten, dass am Ende sogar noch das Gegenteil rauskommt. Gib Gott Recht. Gib seinem Wort Recht. Wir leben, und ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, ich nehme an, ähnlich viele, wir leben in einer schrecklichen Zeit heute, geistlich. Es kann auch noch materiell kommen. Aber wir haben heute die Situation, dass einiges von dem, was hier aufgelistet ist und was ausschließt vom Reich Gottes, zur völligen Normalität geworden ist und sogar noch per Gesetz legitimiert und gefördert wird. Und wer etwas dagegen sagt, der wird ausgegrenzt, der wird diffamiert, sogar bedrängt. Und ich sage es allen, und ich möchte es am liebsten 20 Mal hier reinrufen, aber das muss ich ja nicht. Gebt diesem antichristlichen, gottlosen, schmutzigen Zeitgeist keinerlei Raum in eurem Leben. Er hat nichts zu suchen in unseren Herzen, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, in unseren Ehen und Familien. Dieses Denken, diese Gesinnung führt zum ewigen Tod, zur ewigen Verdammnis. Das hat draußen zu bleiben, vor unseren Türen und Herzen. Möge der Herr unsere Ehen segnen und stabile Familien schenken. Auch da kann er alles neu machen. Es ist wunderbar, wenn man das mal miterleben darf, wie Gott, wie der Herr Jesus aus einer zerbrochenen Beziehung wieder eine stabile Ehe macht. Wie der das heilen kann, wenn beide das auch begehren und von Herzen so wollen. Wie herrlich das ist. Und wer noch kleinere Kinder hat, klärt sie bitte bei Zeiten auf über diese Dinge, die schon in den Schulbüchern stehen, wo es normal sein soll, dass Kinder zwei Mütter haben oder dass zwei Männer sich lieben und heiraten. Setzt sie so spät wie möglich diesem dämonischen Ungeist aus. Prägt und erzieht sie so lange wie möglich zu Hause. Begleitet sie dann in der Schulzeit. Gott hat den Kindern eine Art Urvertrauen in ihre Eltern ins Herz gegeben. Und ich möchte das mal aus meinem Leben erzählen. Ich gebe eine Begebenheit, da war ich 6,5 Jahre alt. Normalerweise erinnert man das nicht mehr. Ich erinnere mich nicht an Einzelheiten, aber ich weiß, worum es ging. Und ich erinnere mich noch. Mit 1961 bin ich also mit 6 Jahren in die Schule gekommen und 1961, da gab es ja zwei große Ereignisse. Einmal war Juri Gagarin als erster Kosmonaut im Weltall und dann wurde ja die Berliner Mauer gebaut. Und im September ging die Schule los, August war sie gebaut worden oder war sie fertig. Und dann müssen die uns in der Schule, also uns Knirpsen, da gewaltig agitiert haben, wie herrlich das ist mit diesem, wie es genannt wurde, antifaschistischen Schutzwall und all diese Geschichten. Und dann wurden wir da heiß gemacht, wie großartig und wie böse die anderen sind und wie wichtig die Mauer ist. Und ich muss nach Hause gekommen sein als glühender Agitator und muss meine Eltern also so richtig erklärt haben, was hier eigentlich Fakt ist in diesem Land, wie herrlich das alles ist. Und meine Eltern müssen sagen, also wenn der so weitermacht, der dreht hier völlig am Rad, wir müssen den mal aufklären. Und da weiß ich noch, hat mich meine Mutter auf den Schoß gesetzt und hat gesagt, Bernd, jetzt will ich dir mal erklären, wie es wirklich ist. Und dann hat sie mir erklärt, wie es wirklich ist. Und ratet mal, wem ich geglaubt habe. Da konnten 20 Lehrer mir irgendwas in sonst welchen goldenen Lettern hier verkünden, was meine Mutter gesagt hat, mein Vater gesagt hat. Das stimmt. Von Augenblick an. Ich weiß nicht mehr die Einzelheiten. Sicher haben sie mir auch gesagt, das kannst du aber so in der Schule nicht erzählen. Aber ich wusste Bescheid. Ich wusste Bescheid. Und das ist ein Bonus, ihr Lieben, den wir haben. Als gläubige Eltern auch. Dass wir unsere Kinder prägen in der frühen Kindheitszeit. Und das sollten wir sehr nutzen. Denn wir wissen ja, in welchem Geist hier überall hantiert wird. Was hier für ein Geist in dieser Welt herrscht. Jesus vergibt, Jesus macht neu. Und zwar jedem, der das aufrichtig will und im Glauben ihn darum bittet. Und ich sage noch einmal, sollten unter uns, ihr lieben Männer, Frauen, Kinder sein, die das noch nicht getan haben, legt euer Leben bewusst in Jesu Hand und tut diesen bewussten Glaubensschritt. Petrus hat ja bei seiner Pfingstpredigt, am Ende der Pfingstpredigt steht das so, er hat ja noch viel mehr gesagt, als wir es in der Bibel, diesen Ablauf, diese Worte der Predigt haben. Mit vielen anderen Worten bezeugte er, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das war natürlich in anderem Zusammenhang, jüdisches Geschlecht, aber es gilt heute ganz genauso. Lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und ich habe es versucht, uns deutlich zu machen und möchte daher tief in unsere Herzen senken. Wer hier im Zeitgeist mitschwimmt, endet in der Verdammnis. Wer an diesen Stellen mitschwimmt. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir wichtig ist. Die Gemeinde von Jesus hat einen prophetischen Auftrag an die Welt, auch an die Regierenden in der Welt. Das war immer so. Die Propheten haben im Namen und Auftrag Gottes, Gottes Volk zur Umkehr gerufen, wenn es von Gott abgefallen ist. Und sie haben auch die Regierenden zur Umkehr gerufen, und zwar nicht nur, meistens, aber nicht nur, die Regierenden des alttestamentlichen Bundesvolkes Israel, sondern auch heidnische Machthaber. Beispiel Jona in Ninive. Und so ist es heute auch. Die Gemeinde ist gesandt von Gott. Wir müssen unseren Regierenden sagen, in aller Ehrweisung als Obrigkeit, aber auch mit aller Deutlichkeit und aller Klarheit, wenn ihr diese Dinge im euch von Gott anvertrauten Amt nicht nur duldet, sondern sogar noch gesetzlich legitimiert und fördert, dann bringt ihr die Gerichte Gottes zunächst mal auch über euch persönlich. Das muss man auch mal sagen. Gott zieht die Verantwortlichen eines Volkes, wenn es dort drunter und drüber geht, zuerst zur Rechenschaft. Übrigens in den Familien ähnlich. Aber wir sind jetzt mal bei den Regierenden. Manchmal passiert das ganz schnell. Wenn sie es überziehen, wenn sie Gott herausfordern, in frechster Weise, dann kann das Gericht sofort kommen. Da gibt es Berichte bis in jüngste Zeit. Da kann man nichts dazu sagen. Man hört manches, aber es gibt auch biblische Beispiele. Da ist zum Beispiel ein König Herodes. Er hält eine Rede an die Einwohner von Tyrus und Sidon und die Leute sagen, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und er sagt nichts dazu. scheint ihm gefallen zu haben. Und da heißt es dann im Apostelgeschichte 12, sogleich schlug ihn ein Engel des Herrn und er verschied von Würmern zerfressen. Das Gericht Gottes sofort über ihn gekommen. Und ein anderes Beispiel aus älterer Zeit, das ist der König Nebukadnezar. Nebukadnezar ist wahrscheinlich der größte Alleinherrscher, absolutistischer Alleinherrscher, den es je auf dieser Erde gab bis heute. Er ist ja das goldene Haupt in seinem Traum, den Daniel deutet in Daniel 2 von den vier großen Weltreichen, prophetisches Wort. Und dann bekommt er Höhe. Er meint, ich bin der Größte. So ähnlich wahrscheinlich wie die französischen Ludwig-Könige im 18. Jahrhundert, wo einer von ihnen gesagt hat, der Staat, das bin ich. Punkt. Aber der französische Staat, der war lächerlich gegenüber dem Weltreich Babylon. Da möchte ich doch nochmal in die Bibel hineinschauen und das nochmal lesen aus Daniel 4, wo wir auch dieses Beispiel haben. Dies aber ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, nun persönlich Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und dann, ich lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Bei Nebukadnezar ging es gut aus. Er hat sich gedemütigt und hat Gott die Ehre gegeben. Aber es geht nicht immer so gut aus wie bei ihm. Gott bringt Gerichte aber auch über ein ganzes Land und ein ganzes Volk und letztlich, so sagt es ja das prophetische Wort der Bibel, auch über die ganze Welt. Übrigens, dieser prophetische Auftrag, den wir haben, der wird auch ausgeführt. Das ist ja auch, also auch manchmal rumgeschickt, so Schreiben. Da gab es, haben Brüder einen Brief geschrieben an den Bundespräsidenten, an den Bundeskanzler, an alle Ministerpräsidenten der Länder, wo ihnen das so gesagt wurde, zum Zeugnis. Und da kann man gerne unterschreiben. Dass die Leute gewarnt sind. Ob sie es hören wollen, ist ihre Sache, es ist ihre Verantwortung. Aber sie haben das Zeugnis gehabt. Sie haben das Zeugnis gehabt, wenn ihr darin lebt, dann sind das und das die Konsequenzen. Und wenn er das noch übers Volk bringt, dann wird auch das von euch gefordert werden. Und das wird auch getan und das ist richtig und gut so. Aber es geht ja nicht nur um unser Volk, es ist ja weltweit. Diese Dinge werden ja durch Gremien der EU und der UNO weltweit gefördert und vorangetrieben und praktiziert. Aber die ganze Welt, das haben wir auch vorhin in der Einleitung gehört, sogar das ganze Universum gehört Gott. Und wenn Gott richtet, dann kann ihm niemand widerstehen. Völlig unmöglich. Da hilft keine Wissenschaft, keine Konferenz, kein Aktionsplan, kein Expertenrat, dann schaffen wir nichts mehr. Und ich möchte es denen sagen, die vielleicht in gewisser Verantwortung stehen und hoffentlich vielleicht irgendwie vom Herrn geführt einmal unter anderem auch diese Predigt hören. Kehrt um. Kehrt um zu Jesus. Kehrt um zu dem lebendigen Gott. Er vergibt gern. Dazu ist er gekommen, Mensch geworden, am Kreuz gestorben und auferstanden. Das ist alles Wahrheit. Jesus hat einmal gesagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Hörst du seine Stimme? Nicht meine, ich kann es wieder vergessen. Ich bin nur ein Bote, der es ausrichtet. Seine. Ich rede es nur in seinem Namen. Und Jesus Christus ist weit, weit, weit höher als alle Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das tröstet uns ja, dass er weit drüber steht, über all diesen unmöglichen Dingen, die hier passieren. Denkt nicht an eure Karriere. Die Karriere, die in der Hölle folgt, ist das Schlimmste, was es gibt in Gänsefüßchen-Karriere. Die ewige Herrlichkeit Gottes ist das Schönste, was es gibt. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist wie ein Spiegel, was uns vorgestellt ist. Und wir erkennen darin, dass auch wir unrein sind, Sünder sind, bis in die Gedankenwelt hinein, nicht frei sind von diesen Dingen. Und es ist gut, wenn du uns das einmal so vor Augen stellst, denn es macht uns demütig. Aber Lob und Dank, Herr Jesus, dass das nicht alles ist, sondern du stellst uns diese Dinge vor Augen und willst sie uns zugleich vergeben und abwaschen, abnehmen, Herr. Das ist das Wunderbare, dass du am Kreuz auf Golgatha ein vollkommenes Opfer gebracht hast für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Du hast sie auf dich genommen. Und wir dürfen im Glauben kommen und es annehmen von dir. Völlig rein sein, Herr, und das auch bezeugen an Menschen, die es noch nicht erfahren haben, Herr. Es ist deine Liebe und deine Gnade, denn du willst nicht, dass jemand in die Hölle geht. Du willst uns alle bei dir haben. Lass uns auf deinen Wegen bleiben. Lass uns gerade auch in dieser Zeit einen ganz geraden Weg gehen mit dir. Wenn Dinge noch auch in unserem Christenleben sind, die dir nicht gefallen, dann zeig sie uns. Und dann gib uns ein williges Herz, diese Dinge abzulegen, zu bekennen und in neuen Dingen zu leben mit dir und durch deine Kraft und Hilfe. Hab Dank für deine wunderbare Gnade, die du auch uns täglich schenkst. Amen.